Amen. Wir hören, was der Geist sagt. Das ist eine sehr mutige Aussage, aber mein Gebet ist, dass wir ja spätestens nach dieser Versammlung heute Morgen mit so einem Gebet der Hingabe wieder rausgehen, nach Hause gehen, in die nächsten Gemeinschaften gehen, dass wir einfach hören, was der Geist sagt. Dass wir offen sind für eine frische Offenbarung. Dass wir uns nicht darauf verlassen, was wir vor Jahren vielleicht mal erfahren haben oder gehört haben. Und wenn ihr mich recht versteht, es interessiert mich heute Morgen überhaupt nicht, was du 1999 erlebt hast mit dem Geist. Der Herr gibt jetzt Offenbarung für heute und für morgen. Ich will mich nicht verlassen auf das, was mal war. Ich möchte an den Anfang zwei Abschnitte stellen. Einmal Offenbarung 1 und dann 1. Korinther 2. Offenbarung 1, Vers 10. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Vers 12, und ich wandte mich um, nach der Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich. Und es geht sogar weiter im Kapitel 4. Gibt es nochmal eine Aussage am Ende Vers 1. Komm hier herauf, ich werde dir zeigen. Vers 2, sogleich war ich im Geist. Und ganz am Ende der Offenbarung, Kapitel 21, nochmal sagte er, dass er im Geist war. Wo wollen wir sein? Johannes wusste sehr genau, wo er war. Ich weiß, wo ich jetzt gerade physisch bin. Das wissen wir, glaube ich, alle. Egal, ob wir jetzt hier in Stuttgart sind oder online. An dem Ort, wo wir zuhören, da wissen wir sehr genau, hier bin ich. Die Frage ist, wo ist mein Sein? Innerlich. Ich stelle euch die Frage, ohne eine Antwort zu wollen. Die müsst ihr dem Herrn geben. Wo bist du heute Morgen? Denn der Geist ist der Ort der Offenbarung. 1. Korinther 2, Vers 9 und 10. Aber wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz emporgestiegen ist, wie vieles Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns nämlich hat es Gott offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Ja, wenn ich den Geist kenne, dann gibt's Offenbarung. Und wie Johannes zu bezeugen, ich war im Geist, da muss ich den Geist kennen und muss den Ort kennen, damit ich genauso Offenbarung bekomme. Ja, stellt euch vor, wir haben eine Schatzkiste. Da ist ein Schatz drin. Aber es braucht einen Schlüssel, um diese Kiste zu öffnen. Ich kann vielleicht diese Kiste wunderbar von außen beschreiben oder auch beschreiben, was da drin ist. Aber ohne diesen Schlüssel komme ich gar nicht an diesen Schatz dran. Dann bleibt dieser Inhalt mir verborgen. Und genau deswegen gibt es heute unter den Gläubigen leider so ein Durcheinander vom Geist. Entweder ich rede lieber nicht drüber oder ich rede so viel davon, was alles der Geist sein könnte, und es ist doch nicht der Geist. Ich möchte heute Morgen drei Fragen beantworten, so gut es geht in dieser Kürze der Zeit. Wer ist dieser Geist und wie ist dieser Geist? Wie komme ich an diesen Geist ran? Was ist nicht der Geist? Und wofür hören wir, was der Geist sagt? Der Herr macht es ganz einfach. Und wir haben diese Verse heute Morgen schon mal gehört in Johannes 7. Vers 37 bis 39, da präsentiert sich der Herr einfach als der Geist. In aller Einfachheit. Am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus da, rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er aber von dem Geist, welchen die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wer dürstet, der komme zu mir und trinke. Das sagte er vom Geist. Also komme zum Herrn und trinke. Dann gibst du dem Herrn die Möglichkeit, sich zu offenbaren. Dann gibt's vielleicht morgen schon die nächste Offenbarung. Und weil der Herr das so klar gesagt hat, konnte Paulus es auch in seinen Briefen an verschiedenen Stellen sagen, dass der Herr der Geist ist. Der letzte Adam wurde zum Geist, der das Leben gibt. Oder auch der Herr ist der Geist. Ganz einfach. Wo kommt der Geist rein? Wir sollen ja trinken. Wohin trinke ich, wenn ich hier von diesem Wasserglas trinke? Kommt es in meinen Magen? Und ja, wir wissen, wir kennen, der eine oder andere kennt das Wort, wo der Paulus auch beschreibt, dass wir nicht nur einen Leib haben, wir haben auch eine Seele und haben einen Geist. Wir Menschen haben einen Geist. Wunderbares Gefäß, um dort den Geist hinein zu trinken. Aus dessen Inneren sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Da gibt's eine Quelle, eine unvermischte Quelle im Geist. Trink mal davon. Der Psalmist hat es schon sehr früh erkannt und es ist ein schönes Bild, was er hier bringt in Psalm 116, Vers 13. Da beschreibt er auch, dass er einen Becher in die Hand nimmt, einen Heilsbecher, einen Becher der Errettung. Er will ihn erheben und den Namen des Herrn anrufen. Es ist eine schöne Möglichkeit zu trinken, diesen Geist zu trinken. Und Paulus greift es auf in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 3, sagt er auch, dass niemand sagen kann, Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. Mit anderen Worten, sage viel Herr Jesus. Es ist wie eine Quelle anzubohren, ja. Einen Brunnen, da weiß ich, da ist dieser Brunnen in meinem Geist, den anzugraben, zu suchen. Herr, ich will, dass was fließt. Herr Jesus. Herr Jesus. Ich habe mich viel geübt in diesen letzten Tagen, auch wenn ich schon so lange weiß in meinem Kopf, in meinen Erinnerungen. Damals haben wir den Herrn angerufen. Jetzt kann ich davon nicht mehr trinken. Jetzt kann ich dann trinken, wenn ich jetzt anrufe. Herr Jesus. Hey Jesus. Herr Jesus. Ja, manchmal muss ich mehrere Minuten anrufen, weil diese Quelle so tief verschlossen scheint. Manchmal nur einmal.
Und plötzlich sprudelt es.
Und ich sage euch, ich merke, wenn ich getrunken habe, ich merke sofort, ja, der Durst ist gestillt. Das kannst du mir nicht sagen, ob ich getrunken habe, das weiß ich selber. Weil ich merke, da fließt etwas aus meinem Inneren, Ströme lebendigen Wassers. Wir haben dieses Lied ein paar Mal schon gesungen. Der Schlüssel ist mein Geist. Da machst du die Schatzkiste auf. Der Schlüssel ist unser Geist. Der Herr ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von der Frau, die verkrümmt war in Lukas 13. Ich möchte die jetzt gar nicht lesen. Es heißt, der Satan hatte sie gebunden. Die war beladen. So gekrümmt. So können auch wir belastet sein, beladen sein. Durch eine Sünde, in die ich immer wieder reinfalle. Durch Sorgen der Welt. Was ist mit meiner Arbeit, mit meiner Wohnung? Was ist mit diesem und jenem? Wo gehe ich als nächstes hin in den Urlaub? Kann mich ganz schön beladen. Manchmal bin ich unzufrieden mit der Situation, in der ich jetzt gerade bin. Einfach unzufrieden. Beladen. Manchmal sind es eigene religiöse Gesetze. Ich soll jeden Tag lesen. Das schaffe ich nicht. Ein eigenes Gesetz, was ich versuche. Oder auch, ich muss in jeder Versammlung was sagen. Kann auch so ein Gesetz sein, was mich belastet. Der Herr hat diese Frau in einem Augenblick frei gemacht. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Ich möchte diesen Geist anzapfen, damit ich frei werde von dieser Sache, die ich gar nicht schaffe. Einfach nur mich eins machen. Ich wandte mich um und ich bin frei. Guck mal. Frei. Ist es schwer, eine Jacke auszuziehen? Warum denke ich, dass der Geist schwer ist? Der Herr hat sie frei gemacht. Das ist der Geist, lob den Herrn. Der Johannes schreibt in seinem Evangelium, der hat den Geist wirklich gekannt. In Kapitel 14 beschreibt der Herr, und der Johannes hat sehr genau aufgeschrieben, der Tröster, Vers 26, der Heilige Geist, welchen der Herr senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das macht der Geist. Der gleiche Johannes schreibt in seinem Brief fast die gleichen Worte. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 27. Doch ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, wohnt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch alles lehrt und wahrhaftig ist und keine Lüge ist und wie sie euch gelehrt hat, so wohnt in ihm. Sehr interessant. In Johannes 14 sagt er, der Geist lehrt. In 1. Johannes 2 sagt er, die Salbung lehrt. Setz es zusammen. Die Salbung ist der Geist. Ganz einfach. Es ist eine Person, die ständig redet. Sie will ständig lehren. Die Salbung. Ich möchte einen kleinen Exkurs an dieser Stelle machen für alle, die den Begriff der Salbung noch nicht so im normalen Wortschatz haben. Im Alten Testament wurden Dinge und Personen gesalbt. Und zwar immer dann, wenn sie abgesondert worden sind für Gott. Dann wurde gesalbt. Das sehen wir bei der Stiftshütte. Da wurde jedes einzelne Gerät gesalbt. Das war bei den Priestern, bei den Königen. Und dafür wurde Salböl benutzt. Mit ein paar Kräutern, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber die Salbung ist die Tatsache, etwas zu salben. Es ist nicht einfach das Öl. Ja, dieses Glas kann ich hinstellen und mich entscheiden, ob ich es nehme oder nicht. Aber wenn die Salbung leert, da fließt was. Da fließt Öl. Was sehr Lebendiges. Und wenn wir es jetzt wieder mit Johannes 7 zusammensetzen, da sprudelt was. Der Geist möchte reden. Der Geist möchte dich lehren. Nicht der, der hier vorne redet, lehrt. Der Geist lehrt uns tagtäglich. Gestern haben wir gehört, dass wir gleich morgens dem Herrn sagen können, ich bin mit dir gekreuzigt. Herr, ich möchte heute so ein Leben leben und dich als den Gekreuzigten vor Augen haben. Mit so einem Gebet machen wir die Quelle auf, dass die Salbung fließen kann. Dass ich höre, Herr Geist, Salbung, lehre mich doch. Wie ich jetzt mit meinem Kollegen rede, wo ich besser weghöre, die Salbung lehrt. Ihr habt die Salbung. Doch ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, wohnt in euch. Das ist ein Satz voller Glauben. Das hat der Johannes für diese Gläubigen geschrieben, hat sie ermutigt. Die Salbung wohnt in euch. Entdeck sie. Amen. Höre ich der Salbung zu? Schärfe mal dein Ohr für die Salbung. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden sagt. Ich möchte heute Morgen nur diesen ersten Teil dieses Verses beleuchten. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist sagt. Heute Abend werden wir in diesen zweiten Teil noch eintauchen, was der Geist zu den Gemeinden sagt. Heute Morgen möchte ich hier bleiben und jetzt auch ein bisschen Zeit damit verbringen, weil wir lernen müssen, den Geist von allen anderen natürlichen Stimmen zu unterscheiden. Johannes Kapitel 6, Vers 63. Wollen wir das gemeinsam mal aufschlagen? Das ist ein ganz wichtiger Vers. Lass uns den gemeinsam laut lesen, auf Deutsch.
Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Lehre.
Amen. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Ich zu euch. Das ist Geist und Leben. Der Johannes war auf Empfang, als er im Geist war. Und konnte hören, was der Geist redet. Konnte sich sofort umwenden nach dieser Stimme. Ich möchte so lange den Herrn suchen, so lange auch anrufen und den Herrn suchen, bis ich merke, jetzt bin ich auf Empfang. Jetzt bin ich im Geist. Wenn ich merke, jetzt habe ich die Quelle angezapft. Jetzt fängt der Brunnen an zu sprudeln. Und dann bleibe ich dran. Jetzt, Herr, jetzt kannst du reden. Jetzt bin ich ganz Ohr, wie wir im Deutschen sagen. Und der Herr sagt hier, die Worte, die ich zu euch geredet habe. Ein Kapitel vorher rügt er die Pharisäer, die nur gesucht und geforscht haben, das haben wir gestern Abend gehört, aber nicht zum Herrn gekommen sind. Thomas hat es ein paar Mal gesagt, er will uns nicht zu Pharisäern machen. Richtig. Denkt nochmal an die Schatztruhe. Wenn der Herr sagt, das Wort, das ich spreche, ist Geist und Leben, kann ich auch mich plötzlich zurückziehen und sagen, ja, wie heißt das? Das ist die Bibel. Was sagten wir dazu, was es ist? Wort Gottes. Also drehe ich es plötzlich rum und sage, alles, was hier drin steht, alles, was geredet wird von der Bibel, ist Geist und Leben. Und wie war das bei der Versuchung? Da hat der Teufel das Wort Gottes benutzt. War das Geist und Leben? Bestimmt nicht. Der Herr hat dann Geist und Leben geredet und hat den Teufel besiegt in dem Moment. Es ist leider so, ja? Nicht alles, was heute vom Wort gesprochen wird, ist Geist und Leben. Was der Herr spricht. Nicht auf eine gedankliche Hülle verlassen, sondern fragen, wer spricht. Natürlich, wir sollen das Wort lesen. Haben wir gestern gehört. Regelmäßig. Aber auch hier, das reine Lesen ist nicht die Garantie, dass ich den Geist berühre. Halte dem Herrn sein Wort vor. Kam in diesen Tagen auch schon, lob den Herrn. Kommt zum Herrn mit dem Wort. Ihr kommt nicht zu mir, dass ihr das Leben hättet. Ich will euch wirklich ermutigen, dass wir so zum Wort kommen, sagen, Herr, bevor ich das Wort aufschlage, jetzt komme ich erstmal zu dir. Ja, der Herr lebt in uns. Aber nicht alles, was aus meinem Mund kommt, ist damit automatisch Geist und Leben. Auch wenn der in mir wohnt, der Geist und Leben redet. Paulus hat im 1. Korinther 2, möchte da nochmal drauf zurückkommen, weiter vorne über großer Furcht geschrieben. Vers 3, 1. Korinther 2, Vers 3. Auch war ich bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern mit Erweisung des Geistes und der Kraft. Nicht mit überredenden Worten der Weisheit. Wie viel Kluges, Überredendes kommt heute aus so vielen Mündern von Gläubigen. Es tut mir weh. Paulus sagt, so geschah meine Rede nicht. Und er war ein guter Rhetoriker. Ja, das zieht an, wenn jemand überzeugend reden kann. Plötzlich gehe ich in dieses Lager, wie wir das in der zweiten Versammlung gehört haben. Weil der so gut reden kann. Prüf mal. Ist es Erweisung des Geistes und der Kraft? Führt es zum Aufbau der Gemeinde? Wir kennen so viele Mittel, den Geist zu berühren. Den Anrufen haben wir gehabt. Das Wort lesen. In die Versammlung kommen, haben wir auch schon gehört. Aber, jetzt kommt mein Aber, und ich denke, ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, Versammlung ist gleich Geist. Das ist nicht so einfach. Meine Regelmäßigkeit, in die Versammlung zu kommen, ist nicht der Geist. Es kann vom Geist angetrieben sein, aber es ist nicht die Tatsache, wie oft ich in die Versammlung komme, dass das der Geist ist. Oder wie laut ich bin in der Versammlung. Der Geist treibt mich manchmal, ihn laut zu loben in der Versammlung. Ja, und ich merke, da fließt was. Amen. Herr, ich lobe dich. Ob ich dafür aufstehe oder es leise auf meinem Platz sage, innerlich rufe, ist mal dahingestellt. Aber dreh es nicht rum. Und sag, immer wenn ich laut bin, bin ich im Geist. Ja, wir haben es vorher gehört. Lenkt der Geist mich? Drängt er mich? Oder bin ich vielleicht jemand, der das Herz auf der Zunge trägt und alle daran teilhaben will, was ich so erlebe, was ich so mache? Und ich packe das einfach in die Versammlung rein. Weil laut gleich Geist. Es gibt noch eine ganz andere Herausforderung bei dieser Stimme des Geistes. Und ich möchte eigentlich das aufgreifen, was auch schon angedeutet wurde in den vergangenen Versammlungen. Der Geist redet und es gibt gleichzeitig viele, viele andere Stimmen heutzutage. Und manchmal sind die so laut in mir, um mich rum, dass ich den Geist gar nicht mehr höre. Das Ich wird ganz groß geschrieben plötzlich. Lass uns mal einen Abschnitt lesen in Römer 1. Da geht es um ganz allgemein die Menschen. Vers 21, sie kannten Gott und haben ihn nicht als Gott verherrlicht, noch ihm gedankt, sondern sind in ihren Gedanken auf Nichtigkeit verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Indem sie sich als Weise darstellten, hinstellten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit der Gestalt eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und Vierfüßern und kriechenden Tieren. Da geht's um Götzen. Da wurde das Bild, die Anbetung des Herrn vertauscht mit einem Bild eines Menschen. Götzendienst. Wer ist der größte Götze in diesem Universum? Ja, Buddha? Nee. Irgendwelche Naturgottheiten irgendwo? Der größte Götze ist das Ich. Und ich schreibe das hier mal für die, die es da hinten nicht lesen können, einfach mal hin. Ich. Das kann so laut sein, dass der Geist sehr weit weg, sehr leise wird. Das war schon immer so. Und dieser Götze wird immer lauter. Und der Götze verändert sich. 5. Mose, Kapitel 32, Vers 17. Das ist das Lied des Mose. Da beschreibt er, was auch passieren würde in der Zukunft. 5. Mose 32, Vers 16. Sie reizten ihn zur Eifersucht durch fremde Götter. Durch Greuel kränkten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satzteil. Göttern, die sie nicht kannten. Wenn man heute von Götzen redet, sagt jeder, ja klar, das sind diese Buddha-Statuen oder auch Marienstatuen und Heiligenstatuen. Aber hier sagt er Götzen, Göttern, die sie nicht kannten. Ja, das Ich. Und jetzt sagt er, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Das Ich wurde schon immer verehrt, aber es hat sich verändert. Das Selbst. Wisst ihr in welcher Form? Das Ich ist digital geworden. Für jede Generation. Für jedes Alter. Ja, die Jugend kennt Be Real. Die Älteren kennen den WhatsApp-Status. LinkedIn. Ich muss mich ja präsentieren. Habt ihr gerade zugehört? ich muss mich präsentieren. Und ich suche noch eine gute Begründung. Ich suche ja einen neuen Job. Da muss ich mich ja präsentieren. Natürlich. Ich sage nicht, dass man keine Bewerbungsschreiben mehr machen soll. Darum geht's nicht. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Prüf mal vor dem Herrn in aller Einfachheit und Nüchternheit. Und das sage ich mir selber. Manchmal sagt es mir meine Frau, wo bist du denn schon wieder dran? Manchmal fragt der Herr, mit was beschäftigst du dich gerade? Und ich muss dem Herrn zugeben, ich beschäftige gerade mich mit mir selber. Mit dem Ich. Diese Stimme ist so laut, dass ich auch so plötzlich in der Versammlung nicht mehr höre, wenn der Geist redet. Herr Jesus, ich tue Buße. Du kannst die Plattformen nennen, wie du willst. Nennen sie Facebook, nennen sie irgendwas, es ist egal. Ich möchte mich nicht rechtfertigen damit, dass das heute Morgen nicht genannt worden ist, dann ist sie nicht so schlimm. Frag doch den Herrn. Sag dem Herrn, Herr Geist, ich möchte deine Stimme hören. Und manchmal geht diese Beschäftigung mit dem Ich sogar so weit, dass ich Dinge, von denen ich jetzt überzeugt bin, plötzlich vermischt werden mit den geistlichen Dingen. Und dann passiert Folgendes. Dann wandert das Ich immer näher an den Geist. Und plötzlich passiert sowas. Und ich schreibe das jetzt hier, da hinten könnt ihr es vielleicht nicht lesen. Hier ist plötzlich der Geist. Und dieses Ich wird plötzlich, dieses I wird plötzlich immer größer und verschwimmt mit dem Ich. Es geht auch in anderen Sprachen so. Im Englischen, Französischen, Italienischen. Ich habe nicht alle Sprachen durchprobiert. Ihr versteht, was ich meine. Hier vermische ich plötzlich Dinge, die mir gefallen, die ich gut finde, mit der Übung, den Geist zu suchen. Mit der Übung zur Göttlichkeit vermische ich plötzlich. Und ihr seht, plötzlich wird mein Ich viel stärker. Und ich fange es an, vielleicht sogar ins Gemeindeleben hineinzubringen. Es scheint Geist zu sein. Aber wenn du es dann an mir prüfst, mit deinem Geist merkst du, das ist das Ich, was hier plötzlich stärker wird. Paulus hatte das erkannt. Er sagte hier in 1. Korinther 2, wir kommen nochmal in dieses Kapitel zurück. Dennoch reden wir, Vers 6, dennoch reden wir Weisheit unter den Gereiften, nicht aber eine Weisheit dieses Zeitalters. Dieses Zeitalter ist sehr laut, mit allen möglichen Methoden, mit Reden, wird immer lauter. Paulus sagt, wir reden nicht Weisheit dieses Zeitalters. Auch nicht der Herrscher dieses Zeitalters, die zunichte gemacht werden. Geschwister, der Geist braucht nichts von diesem Zeitalter. Der Geist braucht keine gute Rhetorik. Der Geist braucht auch keine Politik. Lass die Politik draußen aus dem Gemeindeleben. Prüf doch mal, wie oft der Herr sich mit der Politik beschäftigt hat. In seinen 3,5 Jahren. Wann hat er sich damit beschäftigt? Als die Pharisäer kamen. Wie sieht's denn aus mit den Steuern? Da hat der Herr gesagt, ja komm, gib dem die Steuern, aber bitte gib Gott, was Gottes ist. Das war das einzige Mal. Vermische nicht. Ja, aber wie kann ich unterscheiden zwischen dem Geist und allen anderen Stimmen? Haben wir es nicht gestern Abend schon gehört? Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Und dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das Schwert des Geistes. Das Wort scheidet zwischen Seele und Geist. Es ist zuerst für mich, wenn ich das Wort lese, mit offenem Herzen, mit der Berührung des Geistes, dann kann es in mir etwas bewirken. Kann scheiden. Dieser Gedanke, Seele, das ist weg. Dieses Gebet, geh weiter, das ist der Geist. Und ich möchte eine eigene Erfahrung kurz auch mitteilen. Thomas hat es gestern Abend erwähnt, dass das Wort selbst aus dem Alten Testament für jetzt ist, für heute ist. Und ich habe die Propheten durchgelesen in diesem Herbst. Und wir haben auch in Basel in der Hausversammlung da einige Propheten gehabt. Und der Herr hat mir hier sehr viel Licht über mich selber gegeben. Klar kannst du sagen, ja, das war damals, da Jesaja, Jeremia, bevor das da alles durcheinander gegangen ist, getrennt wurde, da hat da halt der Prophet damals noch gesprochen. Selbst der Hesekiel, der war ja schon bei den Weggeführten. Ich habe sehr viel Licht über mich selber und über den Herrn in den Propheten bekommen. Wie der Herr ist, hat mich angesprochen, hat auch in mir geschieden. Lob den Herrn. In mir, sagt Paulus, wohnt nichts Gutes. In meinem Fleisch. Ja? Herr, das möchte ich sehen. Die Offenbarung möchte ich von dir haben, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Dass ich mich ausrichte auf den Geist. Oh, Herr Jesus, ja, der Paulus selber war sich dessen sehr bewusst. Auch nochmal in 1. Korinther 2 sagt er am Ende, Vers 14, ein seelischer Mensch aber nimmt die Dinge des Geistes Gottes nicht an, denn sie sind ihm eine Torheit und er kann sie nicht erkennen. Geht nicht, der seelische Mensch. In Römer 8 sagt er das Gleiche, mit anderen Worten, Vers 7, die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertan und kann es ja auch nicht. Punkt. Kann es nicht. Und an anderer Stelle sagt er, das kennt ihr auch in Galater 5, dass der Geist und das Fleisch streiten gegeneinander. Das haben wir, glaube ich, in dieser Konferenz schon gehört. Da gibt's einen Krieg, da gibt's ein Kampf, der ist in mir zwischen Geist und ich, zwischen Geist und Fleisch. Und Geschwister, zwischen diesen beiden Parteien wird es nie, aber auch nie Frieden geben. Nicht mal einen Nicht-Angriffspakt. Entschuldigung, liebe Übersetzer. Das Fleisch lässt den Geist nicht einfach gewähren. Wir sind in diesen Kampf gestellt. Aber lob den Herrn, es ist ein guter Kampf. Der Feind ist besiegt. Das ist unsere Basis. Die Frage ist immer nur, wer herrscht über wen? Ist es meine Seele, die über den Geist herrscht? Oder ist es mein Geist, der über die Seele herrscht? Wir brauchen klare Verhältnisse. Ja, und jetzt kommen wir zurück in die Offenbarung. Wir haben ja gehört, das Wort dringt durch. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und in Pergamon hat der Herr sich genau als dieser offenbart, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Warum? Weil genau hier diese Vermischung stattgefunden hat. Es war die Gemeinde und doch hat sie gewohnt, wo Satans Thron ist. Ja, sie hält seinen Namen fest. Tun wir ja alle. Aber wo wohnen wir? Hast meinen Glauben nicht verleugnet? Und so weiter. Und dann sagt er in Vers 14, ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, welcher den Balak lehrte, einen Anstoß vor die Söhne Israels zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Da ist unser Götze. Pergamon hat Götzenopfer gegessen. Setzt es bitte nicht irgendwo hin in das Jahrhundert X. Was esse ich? Kann der Herr in mir scheiden? Ich hoffe und ich glaube es. Ja, der Herr kann durch sein Wort in uns scheiden. Wo vermischst du dich mit den Götzen? Sogar Unzucht haben sie getrieben. Ich tue das so ab und denke, ja, das ist da und da. Was ist in meinem Herzen? Tue also Buße. Ja. Das hatte er gegen die Gemeinde in Pergamon. Ja, die haben einfach gelebt wie diese Welt. Die haben dort genauso Götzenopfer gegessen, genauso Unzucht getrieben wie die anderen Menschen um sie rum. Ist doch ganz normal heute. Für den Herrn nicht. Er hatte gegen sie. Ja, komm zum Wort. Dann gibt es diese Scheidung zwischen Seele und Geist. Halt den Geist am Fließen, wenn du das Wort liest. Ist doch gut. Der Herr möchte Klarheit haben. Klarheit für den Geist. Wofür? Er braucht den Geist für den Ausdruck der Gemeinde. Was ist die Gemeinde? Die Wohnung Gottes im Geist. Was ist die Gemeinde? Ein geistliches Haus. Das ist die Eigenschaft des Hauses. Voller Geist. Herr, ich möchte dazu beitragen, dass die Gemeinde das geistliche Haus ist. Und wenn wir zurückkommen zu dieser Vision, die wir am Anfang gesehen haben, von diesen Leuchtern, das Salböl, das Öl ist ein Bild auf den Geist. Ist doch wunderbar. Wir haben die Salbung in uns. Wir haben Geist. Ich möchte ihn einsetzen. Ja, es war reines Olivenöl. Wenn man im Alten Testament nachschaut, ich habe das hier auch auf der Gliederung aufgeschrieben, für die, die es nachlesen möchten. Da gab es reines Öl, was immer hinzugefügt werden musste. Ständig musste nachgefüllt werden, damit der Leuchter leuchtet. Nach vorne leuchtet. Der Leuchter hat keinen Ausdruck nur im Rückblick. Früher war alles besser. Der Leuchter heute leuchtet nach vorne, in die Finsternis. Was der Feind versucht, ist das hier, was wir hier schon weggewischt haben. Er will Geist und das Ich vermischen, damit die Leuchtkraft des Leuchters verschwindet. Der Geist ist nicht mehr so klar, dann nimmt die Leuchtkraft ab. mein Geist, dein Geist ist für die Leuchtkraft des Leuchters, ist für die Gemeinde. Egal an welchem Ort ihr seid, egal wie alt oder jung ihr seid, ja, ein paar hier aus Zürich, dein Geist ist ein Teil der Leuchtkraft des Leuchters. Aus Bonn, ja, vermisch nicht den Geist mit dem Ich, um der Leuchtkraft des Leuchters nicht was wegzunehmen. Lass uns den Geist berühren, den Geist kennen, den Geist immer wieder anzapfen für die Gemeinde. Lob den Herrn. Und am Schluss, ein Satz noch, ganz am Schluss heißt es, der Geist und die Braut sprechen, komm. Da ist diese Einheit da, zwischen dem Geist und der Gemeinde. Bis am Schluss. Und wer es hört, der spreche auch, komm. Wer hört und wer nehme, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Lob den Herrn.